Erkenne das Göttliche in dir mehr und mehr. So wirst du Gott näher kommen. Diesen und ähnliche Ratschläge, liebe Gemeinde, gibt New Age, eine Bewegung, die sich in unseren Tagen immer mehr ausbreitet. Dabei verbirgt sich hinter dieser Bewegung, wie hinter vielen Sekten und Philosophien, ein Weg zur Selbsterlösung des Menschen. Es ist ein altbekannter Weg, der neu verpackt angeboten wird. Du musst dich anstrengen, nur so kannst du Gott näher kommen. Dabei hat doch einer bereits schon alles getan, was notwendig ist, um Gott wirklich begegnen zu können. Jesus Christus starb für unsere Schuld und überwand die Macht des Todes. Wir brauchen dies nur im Glauben anzunehmen. Das genügt. Und das ist die einzige Möglichkeit, Gott wirklich begegnen zu können. Angesichts dieser verschiedenen Erlösungskonzepte unserer Tage fragt es sich, welche Bedeutung hat der Tod und die Auferstehung Jesu für den Christen? Diese Frage beantwortet uns Paulus im Kolosserbrief. Kolosser 2, die Verse 12 bis 15. Kolosserbrief, Kapitel 2, die Verse 12 bis 15. Mit ihm seid ihr begraben worden in der Taufe. Und in ihm seid ihr auch mit auferweckt worden durch den Glauben an die Wirkungskraft Gottes, der ihn von den Toten auferweckt hat. Auch euch, die ihr tot wart durch die Übertretungen und durch die Unbeschnittenheit eures Fleisches, euch hat er mit ihm lebendig gemacht, nachdem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Dadurch, dass er die gegen uns lautende Urkunde austilgte, die durch die Satzungen wider uns war. Und er hat sie aus dem Wege geräumt, indem er sie ans Kreuz heftete. Nachdem er die Gewalten und die Mächte gänzlich entwaffnet hatte, führte er sie öffentlich zur Schau und triumphierte in ihm über sie. Paulus beunruhigte sich angesichts einer Irrlehre in Kolossee, einer kleinasiatischen Stadt. Diese Irrlehre forderte von den Christen zusätzliche Handlungen, zusätzliche Anstrengungen zu ihrem Glauben an Christus, um, wie gesagt, Gott näher zu kommen. Paulus zeigt hier, dass die Christen schon durch den Glauben an Jesus Christus bereits am göttlichen Leben Anteil haben. Unter dem Thema "Der Christ, ein wiederbelebter Mensch" möchte ich heute Morgen drei Gesichtspunkte dieses neuen Lebens aufzeigen. Zunächst stellt sich hier einmal die Frage, wie kann ein Mensch überhaupt zu einem neuen Leben kommen? Darauf wird der erste Gesichtspunkt, die Auferweckung zu neuem Leben, Antwort geben. Dieses neue Leben kann auch nicht erarbeitet werden. Dies soll der zweite Gesichtspunkt zeigen, das Geschenk des neuen Lebens. Dieses geschenkte Leben hat dazu noch Anteil am größten Sieg aller Zeiten. Deshalb der dritte Gesichtspunkt, der Triumph des neuen Lebens. Doch zuvor muss es erst einmal geschaffen werden, dieses neue Leben. Damit kommen wir zum ersten Gesichtspunkt, die Auferweckung zum neuen Leben. Mit ihm seid ihr begraben worden in der Taufe und in ihm seid ihr auch mit auferweckt worden durch den Glauben an die Wirkungskraft Gottes, der ihn von den Toten auferweckt hat. Liebe Gemeinde, Paulus erinnert die Kolosser hier an ihre Taufe. Dort wurdet ihr mit Christus begraben. Moment mal, verwechselt Paulus da nicht etwas? Nein, in der damaligen Taufe wurde ein Täufling mit seinem ganzen Körper unter Wasser getaucht. Verbunden mit dieser Taufe bekannte er Jesus Christus als seinen persönlichen Herrn. Das Untertauchen des Körpers zeigte dabei gleichnishaft, der alte Mensch ist nun begraben. Der alte Mensch? Keine Angst, Paulus meint keine Frauen und Männer ab 60, Paulus spricht von der menschlichen Natur, die begraben wird. Den Grund dafür finden wir in den Anfängen der Menschheitsgeschichte. Wie Sie bestimmt alle wissen, missbrauchten die ersten Menschen, Adam und Eva, das Vertrauen Gottes und missachteten sein Gebot. Die unmittelbare Folge war ein getrenntes Leben von Gott außerhalb des Paradieses. Damals wurde schon die Weiche für die Menschheit gestellt. Seitdem nämlich läuft das Lebensgleis des Menschen automatisch von Geburt an getrennt von dem seines Schöpfers. Das ganze Leben des Menschen steht unter dieser machtvollen, verhängnisvollen Trennung, die die Bibel Sünde nennt. Was für ein Maß an Auswirkungen eine Trennung haben kann, erfahren wir heute, wenn Kinder getrennt von ihren Eltern oder unter der Trennung ihrer Eltern aufwachsen müssen. Fehlentwicklungen und Verhaltensstörungen folgen dabei nicht selten. Unter der Trennung von Gott kommt es auch beim Menschen zu Verhaltensstörungen. Sein ganzes Denken, sein Handeln, sein Wille werden geprägt, werden beherrscht von dieser Trennung. Er ist gezwungen, ohne Gott zu leben und muss sich geradezu gegen die göttlichen Richtlinien auflehnen. Man könnte ihn, diesen Menschen, mit dem Negativabzug einer Fotografie vergleichen. So wie die Kontraste auf dem Negativ zu denen des Bildes entgegenstehen, so ist der alte Mensch mit seiner Verhaltensweise das Gegenteil von dem, was er eigentlich sein sollte. Dieser alte Mensch wird in der Taufe begraben, so sagt es Paulus. Das Entscheidende jedoch, liebe Gemeinde, folgt noch. Paulus schreibt: In Christus wurdet ihr auch auferweckt durch den Glauben. Ein neuer Mensch wird auferweckt, nicht durch die Taufe, nein, sondern durch den Glauben. Und dabei nicht durch irgendeinen Glauben, den Glauben an irgendeine göttliche Kraft in mir, wie es New Age uns jetzt weismachen will, oder den Glauben an ein letztes Prinzip oder an ein höheres Wesen, wie wir es in vielen Philosophien finden, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, den von Gott erhöhten Herrn. Und damit, wie Paulus es ausdrückt, an den Gott, dessen Kraft Christus von den Toten auferweckt hat. Liebe Gemeinde, das Entscheidende im Leben eines Menschen ist und bleibt, dass er durch den Glauben an Christus zu neuem Leben erweckt wird. Glaube und Taufe sind dabei für Paulus eng miteinander verbunden. Was der Glaube verborgen im Leben eines Menschen wirkt, das wird in der Taufe sichtbar und öffentlich nachvollzogen. Das Untertauchen bildet dabei das Begrabensein des alten Menschen, während das Auftauchen die Auferweckung zu neuem Leben abbildet. Durch Glauben und Taufe wird der Mensch geradezu mit hineingenommen, mit eingeschlossen in Jesu Tod und Auferstehung. Paulus schreibt: Ihr seid mit Christus gestorben in der Taufe und mit Christus auferstanden durch den Glauben. Gott hat mit derselben Kraft, die Jesus Christus vom Tod auferweckt hat, das Leben des Gläubigen neu geschaffen. Es steht nicht mehr unter der Trennung Gottes, sondern im Einklang mit ihm und unter seiner Leitung, seinem Schutz. Gottes Kraft kann jetzt in diesem Leben wirken und befähigt den Gläubigen, Gottes Willen zu tun und damit ja auch wirklich das zu tun, was für ihn am besten ist. Liebe Gemeinde, Paulus ruft den Christen aus Kolossä den Herrschaftswechsel in ihrem Leben neu ins Gedächtnis, um sie vor der um sich greifenden Irrlehre zu bewahren, die zusätzliche Anstrengung forderte, um Gott näher zu kommen. Angesichts eines massiven Angebotes an Religiosität in unseren Tagen stehen auch wir dieser Gefahr gegenüber. Das New Age-Denken fordert, das Göttliche in sich selbst zu erkennen, um sich dadurch höher zu entwickeln und Gott näher zu kommen. Sekten und andere religiöse Gemeinschaften betonen auf irgendeine Art und Weise die menschliche Leistung als das Entscheidende oder Traditionen, die heilsnotwendig sind. Aber auch unter manchen christlichen Kreisen herrscht diese Gefahr, nämlich dort, wo das Christsein von Geschmacksvorstellungen abhängig gemacht wird. Liebe Gemeinde, lassen wir uns doch heute Morgen von Paulus auch an den Herrschaftswechsel in unserem Leben erinnern. Mit Christus sind wir begraben und mit ihm auferweckt worden zu einem neuen Leben durch den Glauben. Nur durch Christus und nur durch ihn allein haben wir Anteil am göttlichen Leben. Und das nur, weil es uns geschenkt ist. Damit komme ich zum zweiten Gesichtspunkt, das Geschenk des neuen Lebens. Auch euch, die ihr tot wart durch die Übertretungen und durch die Unbeschnittenheit eures Fleisches, euch hat er mit ihm lebendig gemacht, nachdem er uns alle Übertretungen vergeben hatte, dadurch, dass er die gegen uns lautende Urkunde austilgte, die durch die Satzungen wider uns war. Und er hat sie aus dem Wege geräumt, indem er sie ans Kreuz heftete. Liebe Gemeinde, stellen Sie sich vor, Sie gehen in ein Juweliergeschäft. Sie wollen einen Brillantring kaufen. Der Juwelier präsentiert Ihnen verschiedene Ringe seiner Kollektion. Doch was denken Sie, wie wird er das wohl tun? Legt er diese Ringe einfach so auf den Verkaufstisch? Nein, bestimmt nicht. Er wird sie Ihnen wahrscheinlich auf einem dunklen Samttuch zeigen, um damit die Kostbarkeit dieses Edelsteines hervorzuheben. Und genauso geht Paulus hier vor. Er erinnert die Kolosser zunächst an ihr früheres Leben, um dann auf diesem dunklen Kontrast das von Gott geschaffene, neue, kostbare Leben aufleuchten zu lassen. Ihr wart tot in den Vergehungen und in der Unbeschnittenheit des Fleisches. So, liebe Gemeinde, urteilt Paulus aus göttlicher Sicht ein Leben ohne Christus. Tot. Oder unbeschnitten im Fleisch, wie es Paulus auch übrigens mit einem jüdischen Ausdruck für die Heiden nennt. Obwohl der Mensch atmet, ist er, man könnte es übertragen auf unsere Verhältnisse, klinisch tot. Er verstößt bewusst immer wieder gegen Gottes Gebote und Ordnungen und ist dadurch für Gott tot, das heißt getrennt von ihm. Wenn wir so unsere Gesellschaft heute beobachten, dann springen uns solche Vergehen geradezu in die Augen. In vielen Berufen wird es inzwischen ja selbstverständlich verlangt, dass die Mitarbeiter, natürlich im geschäftlichen Interesse, die Unwahrheit sagen. Das Eigentum anderer wird nicht mehr geachtet. Vor- und außereheliche Beziehungen sind normal. Kinder hintergehen ihre Eltern, Eltern vernachlässigen ihre Kinder und damit ihren Erziehungsauftrag. Und so ließe sich diese Liste noch endlos fortsetzen. Doch werfen wir einmal einen Blick in unsere Vergangenheit. In welche Verfehlungen waren Sie und war ich verstrickt? Doch folgen wir Paulus weiter und bleiben nicht bei der Vergangenheit stehen, denn ihm geht es eigentlich gar nicht so sehr um das frühere Leben der Kolosser. Er will ihnen die Augen öffnen. Früher, da wart ihr tot in Gottes Augen. Jetzt aber hat Gott euch lebendig gemacht. Ihr habt euer Leben Christus anvertraut und seid mit ihm verwachsen. Ihr habt jetzt in diesem vergänglichen Leben Anteil an dem neuen, göttlichen Leben. Manche von Ihnen fragt sich vielleicht, ja, wo soll denn dieses neue Leben sein? Ich leide immer noch unter meinem Sodbrennen. Liebe Gemeinde, wir können den Besitz dieses neuen Lebens uns und anderen nicht sichtbar nachweisen. Aber dieses neue Leben ist auch keine Illusion, von dem Paulus spricht. Dieses Leben ist mit Christus in Gott verborgen und wird erst an dem Tag, wenn Jesus Christus wiederkommt und die Seinen zu sich holt, sichtbar werden für alle. Doch, und das ist das Erfreuliche, wir dürfen jetzt schon, liebe Gemeinde, etwas von diesem neuen Leben in uns spüren. So erfahren wir den Frieden Gottes in einer unruhigen Welt angesichts vieler Probleme, auch persönlichen Notlagen. Wir erfahren, wie bestimmte Verhaltensweisen mit Gottes Hilfe in unserem Leben nach und nach abgebaut werden können, wie Jähzorn, Ungeduld oder aber auch schlechtes Reden über andere. Wir erfahren, wie die Kraft Gottes uns befähigt, wieder auf Menschen zuzugehen und ihnen die Hand der Versöhnung zu reichen. Doch dieses neue Leben, und das muss uns auch klar sein, ist nicht mit dem Paradies auf Erden zu verwechseln. Dieses Leben muss sich bewähren in einer Welt, die unter der Trennung Gottes steht, in einem alten Körper, der schwach und versuchlich ist. Das merke ich immer besonders, wenn morgens der Wecker klingelt. Und dieses Leben steht auch in der Gefahr, in alte Verhaltensweisen wieder anzunehmen. Und so müssen wir auch auf Rückfälle in unserem Leben gefasst sein. So, wir verhalten uns vielleicht lieblos gegen andere. Doch da gibt es den Weg der Vergebung, um dieses wieder in Ordnung zu bringen. Wenn wir Gottes Kraft beanspruchen, immer wieder neu, dann wird sich dieses neue Leben bewähren können, mehr und mehr in dieser alten Welt. Liebe Gemeinde, wir sind mit Christus lebendig gemacht. Ist das nicht Grund zur Freude? Gott hat uns, obwohl wir es überhaupt nicht verdient haben, dieses neue Leben in Christus geschenkt. Ist das nicht Grund genug, Gott täglich zu danken? Er hat es uns geschenkt, nachdem er alle unsere Verfehlungen vergeben hat. Hat er sie etwa übersehen? Hat der liebe Gott mal wieder beide Augen zugedrückt? Nein, er hat das Übel an der Wurzel angepackt. Paulus schreibt, er vernichtete die Handschrift, die wegen den Satzungen gegen uns war, und nahm sie ein für alle Mal weg, indem er sie ans Kreuz nagelte. Satzungen. Damit meint Paulus das Gesetz, das Gott selbst gegeben hat. Die 10 Gebote sind uns davon wohl am meisten bekannt. Sie zeigen uns, wer wirklich gerecht ist in Gottes Augen. Aber sie fordern auch, was ein Mensch getrennt von Gott überhaupt nicht halten kann. Das Gleiche wäre, wenn ich jetzt jemand heute Morgen von Ihnen auffordern würde, zu fliegen. Niemand unter uns könnte das tun, weil ihm die Voraussetzungen, die Flügel und der entsprechende Körperbau und so manch anderes fehlen. Und genauso ist es mit dem Gesetz. Es fordert, ohne dass der Mensch es wirklich tun kann. Hat Gott dann sein eigenes Gesetz vielleicht aufgelöst, zurückgenommen? Nein, er hat es in Jesus Christus, seinem eigenen Sohn, selbst erfüllt. Denn dieser lebte den Willen Gottes in vollkommener Weise. Das ganze Gesetz, das die Menschen immer wieder gebrochen haben, wirkte jedoch wie ein Schuldbrief, auf dem alle Vergehen einzeln aufgelistet sind. Und dieser Schuldbrief steht gegen uns. Dieser Schuldbrief muss bezahlt werden. Jesus Christus bezahlte ihn für uns mit seinem Leben. So konnte Gott diesen Schuldbrief aus unserer Mitte nehmen. Er konnte das Gesetz wegnehmen und es ans Kreuz nageln mit Christus. Christus hat die Schuld mit seinem Leben beglichen. Er hat alles für uns getan und hat den Weg für uns zu Gott geebnet. Im Glauben an Jesus Christus schenkt Gott uns dieses neue Leben, ein Leben, das auch triumphieren kann. Und damit komme ich zum dritten Gesichtspunkt, der Triumph des neuen Lebens. Nachdem er die Gewalten und die Mächte gänzlich entwaffnet hatte, führte er sie öffentlich zur Schau und triumphierte in ihm über sie. Liebe Gemeinde, das Kreuz auf Golgatha schien die Niederlage Gottes besiegelt zu haben. Der Sohn Gottes wurde am Kreuz verspottet und verlacht, ehe er verschied. Nach 3 Tagen jedoch entpuppte sich diese scheinbare Niederlage als der größte Sieg aller Zeiten. Jesus Christus überwand die Macht des Todes und er stand aus den Toten lebendig. Damit überwand er zunächst einmal die menschlichen Mächte, die ihn für diesen Tod bestimmt hatten. Und das waren die jüdischen Führer und die römische Weltmacht. Aber das volle Ausmaß seines Sieges reichte noch viel weiter, bis in die unsichtbare Welt hinein. Diesen Sieg über die Mächte der unsichtbaren Welt, über die dämonischen Geister, meint Paulus im Besonderen, wenn er schreibt, als er die Gewalten und Mächte völlig entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich bloß, indem er sie im Triumphzug mitführte. Jesu Tod und Auferstehung entmachtete also diese dämonischen Gewalten und Mächte, die in dieser Welt unsichtbar und geheimnisvoll wirken, die gegen Gott arbeiten und die auch den Menschen in ihren Fängen halten möchten. Ein vom Geist der Aufklärung geprägter Mensch des 20. Jahrhunderts lächelt natürlich über dieses Geistermärchen. Doch, liebe Gemeinde, für viele Menschen ist dieses Märchen heute kein Märchen mehr, sondern wirkliche, erfahrbare Wirklichkeit. Immer mehr Menschen machen sich diese Mächte durch okkulte Praktiken zunutze. Das geschieht im persönlichen Bereich, indem sie sich die Zukunft voraussagen lassen. Das geschieht im medizinischen Bereich, im Management, um den Gewinn zu steigern. Was früher unter der Hand praktiziert wurde, tritt heute immer häufiger in die Öffentlichkeit. Ja, in vielen Schulen praktizieren Schüler in den Pausen schon das Pendeln und Gläserrücken öffentlich. Auch der Umsatz der Bücherbranche spricht Bände. 8-10% beträgt inzwischen der Umsatz von Großstadtbuchhandlungen an Literatur, die den Menschen berät, wie er in Kontakt mit übersinnlichen Mächten kommen kann. Diese dämonischen Geistermächte sind also kein Märchen, sondern Wirklichkeit. Immer mehr Menschen lassen sich auf diese Mächte ein und geraten so unwissend in gefährliche Bindungen. Diese Mächte und Gewalten, die auch hinter dem Tod stehen, hat Christus durch seine Auferstehung überwunden. Er ist der Herr auch über sie. Doch Christus hat sie nicht nur besiegt, sondern wie Paulus sagt, auch öffentlich bloßgestellt. Bei diesem Gedanken kommt Paulus der Triumphzug eines siegreichen römischen Tribuns in den Sinn, der von seinem Feldzug zurückkehrt und seine Gefangenen durch die Straßen führt, während ihn die Menge bejubelt. In diesem Maße hat auch Christus über alle Mächte und Gewalten der sichtbaren und unsichtbaren Welt triumphiert. Liebe Gemeinde, als solche, die wir Jesus Christus vertrauen, die Anteil haben an diesem neuen Leben, haben wir auch Anteil am Sieg Jesu über diese Mächte. Wir müssen diese Mächte nicht fürchten, obwohl sie weiter in dieser Welt wirken. Sie rütteln öfters auch an uns Gläubigen, doch können sie uns nicht überwinden, weil wir auf der Seite des Siegers stehen. Dies meint Paulus auch, wenn er in Römer 8 schreibt, denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Zukünftiges noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Hier und da erleben wir es, wie diese Mächte uns angreifen. So kann es geschehen, wenn uns öfters der gleiche Fehler unterläuft. Wir bitten Gott vielleicht um Vergebung und dennoch verfallen wir immer wieder in den gleichen Fehler. Da meldet sich eine Stimme in uns. Mensch, gib doch auf! Du willst Christ sein und machst immer denselben Fehler? Du Heuchler! Solche Versager wie dich kann Gott nicht gebrauchen. Oder aber, ich lernte im Hauptpraktikum letztes Jahr einen jungen Mann kennen, der seit kurzer Zeit Christ war. Und er wurde immer wieder von gesetzlichen Eingebungen geplagt. Er konnte am Computer sitzen und arbeiten und eine Stimme in ihm meldete sich und sagte, du darfst es nicht tun, Christus hätte das verboten. Oder du musst unbedingt eine Stunde am Tag deine Bibel lesen und ähnliches. Ja, solches können wir schon erfahren in unserem Leben. Doch wir dürfen als Gläubige, die an Christi Sieg Anteil haben, diesen Mächten im Namen Jesu den Laufpass geben und sie von uns weisen. Wir stehen auf der Seite des Siegers und wir dürfen diese Siegesmacht auch in unserem Leben erfahren. Wenn Sie heute Morgen dieses neue Leben in Christus noch nicht haben, dann kann ich Sie nur dazu einladen und Sie dazu ermutigen, Jesus Christus Ihr altes Leben anzuvertrauen. Gott wird es nehmen und Ihnen ein neues unter seiner Leitung und seinem Schutz schenken. Sie werden dann auch diese lebensschaffende und diese verändernde Kraft Gottes in Ihrem Leben erfahren. Liebe Gemeinde, durch den Glauben wurden wir mit Christus begraben und mit Christus zu einem neuen Leben unter der Leitung Gottes auferweckt. Wir sehen, nur Christus und er allein kann uns in Einklang mit Gott bringen. Dieses neue Leben ist uns geschenkt, weil Christus das Gesetz Gottes erfüllt hat und unsere Schuld bezahlt hat. Und dafür wollen wir Gott täglich danken. Dieses neue Leben hat aber auch Anteil am Sieg Christi über alle Mächte und Gewalten. Wir brauchen also keine Macht mehr zu fürchten, denn Christus ist der Herr. Wir können mit Paulus triumphieren, denn keine Macht kann uns mehr von Gott trennen. Amen.